Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wie gerade in den Nachrichten gehört, in den Altenpflegeheimen in Deutschland werden zusätzlich mehr als 100.000 Pflegerinnen und Pfleger gebraucht, um eine angemessene Betreuung der Betroffenen zu gewährleisten und um die Arbeitsbelastung für die Beschäftigten zu senken. Das ergab ein Gutachten der Universität Bremen, das im Auftrag der Kassen und Heime erstellt und heute vorgelegt wurde. Diesen Bedarf zu decken, vor allem kurzfristig, das ist bekanntlich nicht so einfach. Es fehlen Pflegekräfte. Wir wollten deshalb wissen, was tut sich eigentlich auf technischer Seite, um die vorhandenen Pflegekräfte zu entlasten. Erforscht und erprobt werden digitale Pflegehilfen und Assistenzsysteme unter anderem in einem Forschungsinstitut in Karlsruhe, im FZI. Und dort waren wir zu Gast und haben uns mal umgeschaut. Außerdem beschäftigen wir uns unter anderem noch mit den Sorgen und Nöten der Autozulieferindustrie und die deutschen Konzerne und der Klimaschutz. Das ist ebenfalls ein Thema und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Langsam wird es vielen unbehaglich. Die deutsche Wirtschaft warnt vor den Folgen der Coronavirus-Krise in Italien und verweist auf eine Verunsicherung der deutschen Exportwirtschaft. Eine Verunsicherung in einer an sich schon angespannten Lage, so heute der DIHK, denn die zahlreichen Handelskonflikte und die flaue Weltkonjunktur sind ohnehin schlechte Vorzeichen für das Exportjahr 2020. Unterdessen will die EU-Kommission den Kampf gegen das Virus besser koordinieren als bisher, Michael Schneider berichtet.
Am Abend wird EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides zum Krisentreffen in Rom erwartet. Geladen sind auch die Gesundheitsminister umliegender Länder, darunter Deutschland. Italien hatte um das Treffen gebeten, nachdem sich hier über 230 Menschen mit dem neuartigen Covid-19-Virus infiziert hatten. Die EU-Kommission will nun verstärkt eine koordinierende Rolle spielen. Eine Sprecherin der Kommission sagte, Hauptziel sei es, die europäischen Grenzen möglichst offen zu halten. Das Schengener Abkommen sehe zwar vor, dass die Länder eigenständig über Maßnahmen zur Gefahrenabwehr entscheiden könnten, die Kommission wolle hier aber besser koordinieren und nationale Alleingänge vermeiden. Grundlage für Grenzkontrollen sollten wissenschaftliche Erkenntnisse über die Verbreitung des Virus sein. Zu diesem Zweck arbeite mittlerweile die Europäische Seuchenbehörde ECDC mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen. Es sei aber zu früh, jetzt schon über Empfehlungen zu spekulieren. Die Situation ändere sich täglich. Zuletzt waren Neuinfektionen auch aus Spanien, Kroatien und Österreich gemeldet worden.
Die EU und die Sorge vor dem Coronavirus, Michael Schneider berichtete. Der VZBV, der Bundesverband der Verbraucherzentralen, hatte vor einigen Tagen erst Politik und Krankenkassen aufgefordert, verstärkt digitale Helfer für die häusliche Pflege zu bezahlen. Und zwar dann, wenn sie mit intelligenten Notrufsystemen, Tablettenboxen und Selbstwendebetten dazu beitragen, Behinderungen auszugleichen und einen klaren Nutzen für Pflegebedürftige und Pflegende bringen. Das FZI, das Forschungszentrum Informatik am Karlsruher Institut für Technologie, listet zum einen Assistenzsysteme, die auf dem Markt sind, auf. Zum anderen erforscht und erprobt das FZI aber auch neuartige digitale Pflegehilfen. Hanke Petermann hat einen Blick in dieses Karlsruher Zukunftslabor werfen können.
Allein kochen geht nicht mehr. Ein Roboter gibt Anweisungen. Sein Greifarm bewegt sich auf einer Schiene hinter der Küchenarbeitsplatte. In welche Richtung? Das zeigt jeweils das Licht einer LED-Leiste an.
Bitte geben Sie die gewünschte Menge
Nudeln in die Dose. Er wird mich jetzt auffordern, Nudeln in die Dose zu tun und wird es dann eben abwiegen.
Marc Schroth, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karlsruher FZI Forschungszentrum Informatik, hat Nudeln in den Messbehälter gegeben. Der Greifarm hebt den Behälter auf eine Küchenwaage.
Wir messen 32 Gramm, das entspricht 114.
Kalorien, das hat der Roboter vergessen zu sagen. Er ist erst ein Prototyp, noch nicht marktreif. Mit Unterstützung der Berliner Charité und des Deutschen Roten Kreuzes testen und verbessern ihn die Forscher am FZI. Mit Blick auf die Aktivitäten der Pflegebedürftigen, sagt Marc Schroth.
Es wird Teile geben, die dann der Roboter übernimmt, aber auch Teile, die der Mensch machen soll. Also ganz bewusst, damit eben auch Senioren, dafür ist es gedacht, möglichst lange aktiv in ihrem eigenen Haushalt sein können. Das Ganze könnte dann so aussehen, dass wir vielleicht einen Senior haben, der Schwierigkeiten hat, schwere Gegenstände zu heben. Das heißt, der Roboterarm könnte dann zum Beispiel den Topf auf den Herd stellen und der Nutzer dann Dinge übernehmen, die für ihn leichter sind.
Wenn der Senior körperlich noch rüstig, aber leicht dement ist, könnte sich der Roboter auf Anweisungen beschränken. Und der intelligente Herd würde sich am Ende, falls es der Koch vergisst, selbst abschalten. Systeme, die es schon zu kaufen gibt, listet das FZI in seinem Online-Wegweiser Alter und Technik auf. Großtastentelefone mit Foto-Kurzwahltasten plus besonders großer Notruftaste zum Beispiel. Oder einfach verständliche Universalfernbedienungen, mit denen sich Fernseher, Licht und weitere Haustechnik steuern lassen. Der Internetwegweiser gibt Tipps, welche Produkte erstattungsfähig sein könnten. Erforscht werden am Karlsruher FZI zunehmend Systeme, die den Pflegebedürftigen zu Hause mit seinen Angehörigen anderswo vernetzen. Eines dieser Systeme haben Unternehmensgründer auf den Markt gebracht, weiß Lukas Kohut, wissenschaftlicher Mitarbeiter am FZI.
Die haben zum Beispiel den Hausnotruf intelligenter gemacht. Das heißt, dass ich nicht nur den Knopf daheim habe, den man klassisch kennt, wenn ich gestürzt bin, muss ich draufdrücken, sondern ich habe noch Sensorik im Haus verbaut und wenn die feststellt, irgendwas stimmt nicht, also Bewohner ist nicht aufgestanden oder die Haustür steht schon seit ein paar Stunden offen, dann kriegen eben zum Beispiel die Angehörigen oder irgendeine Bezugsperson eine Nachricht aufs Smartphone, guck mal nach deinen Angehörigen.
Easier Life heißt der intelligente Hausnotruf, den Professor Wilhelm Stork, Direktor am FZI, unter Einbeziehung von 100 Testhaushalten mitentwickelt hat. Von 20 Sensoren, die man erprobt hatte, blieben am Ende die zwei aussagefähigsten übrig. Ein Bewegungsmelder im Flur und ein Türkontaktsensor am Eingang.
Der Bewegungsmelder am Korridor ist deswegen wichtig, weil was immer man tut, sozusagen vom Wohnzimmer ins Bad zu gehen, man kommt immer dort vorbei und das wird dann eben einfach gemessen und in der Cloud abgelegt.
Das Assistenzsystem erfasst Gewohnheiten und Verläufe. Das soll helfen, Verschlechterungen zu prognostizieren und zu vermeiden.
Sodass wir jetzt eben Pflegepersonen oder Angehörigen sagen können, okay, ihr solltet irgendetwas machen, um die Person zu aktivieren, weil sonst geht es Richtung Stürzen.
Mit digitalen Produkten im Gesundheitswesen ein Geschäft zu machen, sei wegen veralteter Gesetze und Berufsordnungen schwierig, sagt Professor Stork. Selbst wenn das FZI mithilfe von Bundes- und Landesgeldern dafür Forschungsleistungen liefere. Stork wünscht sich mehr Startups wie Easier Life.
Dort, wo ich jetzt in der Pflege oder im Gesundheitswesen den meisten schnellmöglichen Erfolg sehen kann, wäre also insbesondere in der Dokumentation, die wir also einfach vom Papier auf digital umsetzen können.
Pflegekräfte könnten Tätigkeiten mithilfe digitaler Brillen aufzeichnen und damit objektiv auswertbare Daten liefern. Bei manchen löst die automatisierte Dokumentation Angst vor Überwachung aus, bei anderen die Hoffnung, mehr Zeit für die Betreuung Pflegebedürftiger zu haben.
Der Beitrag von Anke Petermann über die Entwicklung digitaler Pflegehilfen. Wir bleiben thematisch im Bereich Digitalisierung, weiten aber den Rahmen und beschäftigen uns mit der allgemeinen Lage der Gesellschaft bzw. der deutschen Bevölkerung. Der Anlass: im Bundeswirtschaftsministerium fand heute ein Fachkongress Digitalisierung statt. Und da hat sich gezeigt, immer mehr Menschen sind online unterwegs, ob privat oder beruflich. Allerdings nicht alle haben daran teil. Es gibt weiterhin eine Spaltung der Gesellschaft, auch wenn sich dieser Spalt mehr und mehr schließt. Mehr dazu aus Berlin von Johannes Kuhn.
Wer als Akademiker einen Job sucht, landet oft in der Stadt. Doch Silvia Henning hält das in Zeiten der Digitalisierung für nicht mehr zeitgemäß.
Die Frage ist, muss das eigentlich noch so sein, wenn das Deutsche Institut für Wirtschaft schätzt, dass eigentlich 70% der akademischen Tätigkeiten durchaus digital verrichtet werden könnten? Wieso entstehen eigentlich die akademischen Arbeitsplätze vorrangig in den Städten und wieso sind so wenige von diesen Digitalarbeitern im ländlichen Raum zu finden?
Henning leitet Neuland 21, einen selbsterklärten Think- und Do-Tank für das Landleben im 21. Jahrhundert. 10 Tage im Monat sind sie und ihre Mitarbeiter im Dorf Klein-Glien anzutreffen. Gut 90 Kilometer von Berlin befindet sich dort mit dem Kokonat der erste ländliche Coworking-Space Deutschlands. Digitalarbeiter reisten sogar aus den USA an, um im Grünen an ihrem Laptop zu arbeiten, so Henning. Sogenannter Arbeitstourismus als Standortstrategie? Natürlich ist das auch von der verfügbaren Internetgeschwindigkeit vor Ort abhängig. Und die fehlt oft. Was damit zusammenhängt, dass es auch am politischen Interesse fehlt, sagt zumindest Dirk Neubauer, Bürgermeister der sächsischen Kleinstadt Augustusburg.
Ich glaube, dass tatsächlich die Bedeutung der Digitalisierung, die gigantische Chance, die gerade für den ländlichen Raum da drin steckt, irgendwie noch nicht wirklich angekommen ist. Weder bei der Landbevölkerung an sich, das merke ich in meiner Stadt, also ich muss da unglaublich viel erklären, aber noch viel schlimmer, und das kann ich immer wieder nur sagen, es ist in dieser Politik in diesem Land nicht angekommen ist.
Augustusburg bietet seinen 4.800 Bürgern die Möglichkeit, digital Projekte vorzuschlagen und darüber abzustimmen. Die Stadt finanziert die Sieger mit insgesamt 100.000 Euro. Es brauche aber mehr, so Neubauer. Investitionen in Digitalkompetenzen von jung bis alt.
Wir bauen jetzt einen Co-Space, wir haben eine Digitalschule. Da stehe ich selber und erkläre den Leuten, du und dein Smartphone. Und zwar 80-Jährigen, weil die sagen, ihr macht da so viel, aber ich würde gerne mitmachen, aber ich weiß nicht, wie es geht. Das sind die Dinge, die wir machen müssen.
Thomas Fehling, Bürgermeister im hessischen Bad Hersfeld, hat die Akzeptanz der Digitalisierung in der Bevölkerung ganz praktisch erhöht. Die 30.000 Einwohnerstadt ist ein Verkehrsknotenpunkt. Die Beschwerden über Lärm wuchsen.
Also haben wir uns dem Thema gewidmet, haben Lärmsensoren gekauft, bei den Menschen auf dem Balkon, auf der Terrasse installiert, nehmen die Messdaten auf, haben die auf eine zentrale Datenplattform gelotst. Die kann man sich im Internet anschauen und das hat die Akzeptanz gebracht, weil auf einmal wir Fakten hatten, konnten damit auch bei den Behörden argumentieren.
Inzwischen gilt Bad Hersfeld als kleine Smart City, sammelt nicht nur digitale Lärmdaten, sondern auch Informationen über Parkplatzbelegung und die Füllstände der öffentlichen Mülleimer. Insgesamt wächst die Digitalaffinität gerade in kleinen Städten und auf dem Land überdurchschnittlich, so das Fazit auf dem Fachkongress der Initiative D21. Der jährliche Digitalisierungsindex des Vereins zeigt, dass hier die Stadt-Land-Spaltung langsam verschwindet. In der Gesamtbevölkerung setzt sich zudem die Erkenntnis durch, dass die Chancen auf dem Arbeitsmarkt ohne Digitalkompetenzen deutlich sinken. Allerdings sind nur 36% der Bürger der Meinung, dass Schulen diese Kompetenzen ausreichend vermitteln. Und immerhin ein Drittel der Befragten gibt an, selbst von der Dynamik und Geschwindigkeit der Digitalisierung überfordert zu sein.
Johannes Kuhn über den Fachkongress Digitalisierung im Bundeswirtschaftsministerium. Die Autobranche ist ein wichtiger Industriezweig in Deutschland, aber ein Bereich, der in der Krise steckt. Darauf hat heute erst wieder die IG Metall hingewiesen. Und das ergab auch die jüngste Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Und dort ist auch nachzulesen, dass jeder zweite Autozulieferer inzwischen einen Stellenabbau plant. Ein Unternehmen, dem Aufträge wegbrechen und das deshalb Kurzarbeit angemeldet hat, ist der Zulieferer Boge Elastmetall im niedersächsischen Damme. Eine Firma, der es lange Zeit gut ging. Unser Korrespondent für das Bundesland Niedersachsen, Alexander Budde, hat mal nachgefragt, was sich geändert hat und was sich wieder ändern müsste.
Thorsten Bremer steht im Schatten einer mächtigen Spritzgussmaschine. Der Geschäftsführer von Boge Elastmetall schaut zu, wie ein Roboter eine Kappe nach der anderen auf Bremspedale aufzieht. 30 Millionen Euro hat das Unternehmen hier am Stammsitz in Damme in eine neue Halle mit hochautomatisierter Serienfertigung investiert. Die Firma liefert in der Spitze bis zu 4 Millionen Pedale pro Jahr für die sogenannte MQB-Baureihe von VW. Im Schnitt entsteht alle 7 Sekunden ein komplettes Modul.
Das ist Flucht nach vorne. Hier arbeiten 16 Roboter. Wir arbeiten im Dreischichtbetrieb insgesamt 60 Menschen. Das ist Umsatz pro Kopf 3-mal so hoch wie in dem Rest der Fabrik. Sehr zuverlässiger Prozess, Industrie 4.0 in Reinkultur.
Identische Bauteile in hoher Stückzahl für unterschiedliche Konzernmarken mit gleichem Antriebsstrang produzieren, das war lange ein Erfolgsmodell. Doch in jüngster Zeit fragen sich Geschäftsführer Bremer und die rund 1.000 Mitarbeiter, wie es hier am Stammsitz in Damme und in der ganzen Zulieferindustrie weitergeht.
Im Moment ist es komplett unberechenbar, wie lange wir welche Stückzahlen in welcher Antriebsumgebung noch liefern können. Und wir müssen im Prinzip 2 oder 3 Entwicklungen machen für diese parallelen Antriebsstränge, die jetzt im Markt, ich hätte mal fast gesagt, getestet werden, was wird sich am Ende durchsetzen, aber die in Summe nicht mehr Volumen bringen. Also mehr Entwicklungskosten, mehr Werkzeugkosten, mehr Vorhaltung von Logistikflächen, um abzuwarten, in welche Richtung die Reise geht.
Boge Elastmetall setzt auf glasfaserverstärkte Kunststoffe. Sie ersetzen bei gleicher Belastbarkeit deutlich schwerere Bauteile aus Metall. Vom Leichtbau profitieren auch Elektroautos, weshalb sich die Krise hier in Damme nicht ganz so dramatisch darstellt wie bei Firmen, die ihr Geschäft hauptsächlich mit Verbrennungsmotor und Getriebeteilen machen.
In Summe gehe ich mal davon aus, dass uns der Wandel in der Technologie nicht zurückwirft. Aber was uns zurückwirft, wie viele Hersteller, ist, dass im Moment der gesamte Markt schrumpft wegen der Unsicherheit, was ist denn nun die zukünftige Antriebsform.
Batterieelektrischer Antrieb, effizientere Diesel, Hybridlösungen oder doch die Brennstoffzelle? Jeder Automobilhersteller verfolgt seine eigene Strategie. Unklar ist auch, ob die Verbraucher mitspielen. Bremer, der oft zum Mutterkonzern nach China reist, vermisst Konzepte für das große Ganze.
Wenn man sowas in einem Land wie China möchte, dann wird es auch durchgesteuert. Und gleichzeitig setzt man beispielsweise ja in China auch schon jetzt massiv auf die Wasserstofftechnologie. Bei uns wird diskutiert und lamentiert und Infrastruktur ist nicht da. Das muss man ganz kritisch sagen. Wenn man das jetzt alles macht und wenn es dann nicht funktioniert, dann geht eine Vielzahl von Zulieferern am Ende baden. Denn man kann nicht zwei oder drei Wandel nacheinander gestalten.
Die Zulieferer wissen nicht, in welches Zukunftsfeld sie investieren sollen. Die Klarheit wird es auch so bald nicht geben, weiß Bremer.
Noch ist 99% Verbrennungsmotor. Die Strategie heißt erstmal, in dem Bereich stark zu bleiben und beobachten, was sich tut. Aber eigentlich selber Ideen nach vorne tragen, die möglichst unabhängig sind, wenn solche Systemwechsel plötzlich wieder anders diskutiert werden.
Im neuen Innovationszentrum direkt am Hochschulcampus in Osnabrück will die Firma mit Partnern quer- und weiterdenken. Ihr Know-how künftig auch für andere Standbeine nutzen. Unterdessen brechen die Volumina weg. Befristet eingestellte Kollegen werden entlassen und in diversen Fabrikbereichen herrscht Kurzarbeit. Die Unsicherheit schlägt der hochqualifizierten Belegschaft in Damme aufs Gemüt.
Wir haben schon einiges miterlebt in den letzten Jahren mit Standortsicherung, Tarifvertrag und so weiter und so fort. Und keiner weiß genau, wo die Reise hingeht.
Sagt Antonius Tölken und der Betriebsratsvorsitzende fordert.
Im Transformationsprozess müssen einige Gesetzesänderungen her, Unterstützung mehr bei Kurzarbeit, bei Qualifizierung und solchen Sachen. Ich glaube, das sind die Ansätze, die wir jetzt umsetzen müssen.
Kurzarbeit ist für Unternehmen auf Dauer finanziell nicht tragbar, sagt Burgechef Bremer.
Wir müssen mehr dafür tun, dass das Entwickeln von Hochtechnologie in Deutschland politisch flankiert wird. Gegebenenfalls auch durch Steuererleichterungen auf Forschung, da sind wir zaghaft unterwegs.
Vieles, was auf den Berliner Autogipfeln zwischen Großkonzernen, Gewerkschaften und Verbänden verhandelt wird, läuft an den Bedürfnissen mittelständischer Zulieferbetriebe vorbei, kritisiert der Geschäftsführer.
Der Wandel kostet Geld, der geht auf die Margen. Wenn wir gleichzeitig von unten den Kostendruck haben, weil bei uns alles teurer wird und der Kunde erwartet, dass der Preis sinkt, dann werden wir hier aus dem Markt rausgedrängt. Und das ist für mich eine Situation, der wir uns nicht als eine Firma stellen müssen, sondern der wir uns gesellschaftlich stellen müssen.
Das Thema müsste viel mehr öffentlich diskutiert werden, wünscht sich Thorsten Bremer. Schließlich geht es um rund 400.000 gefährdete Arbeitsplätze in der Automobilindustrie.
Die Schwierigkeiten der Autozulieferindustrie an einem Beispiel von Alexander Budde. Deutsche Konzerne investieren mehr Geld in die Verringerung ihrer CO2-Emissionen als Unternehmen jedes anderen europäischen Landes. Das ergab eine Studie, die heute von der Non-Profit-Organisation CDP in Paris vorgelegt wurde. Und schaut man in die Geschäftsbücher, dann sind die Investitionen der Unternehmen in grüne Technologien oft tatsächlich gestiegen. Damit die EU wie geplant bis 2050 klimaneutral wird, reicht das aber nicht. Was also muss passieren? Dieser Frage ist Mischa Erhardt nachgegangen.
Laut Studie von CDP sind es rund 124 Milliarden Euro, die die knapp 900 untersuchten Börsenunternehmen in Europa investiert haben, um ihre Klimaziele zu erreichen. Das klingt viel, ist aber viel zu wenig. Denn nach Berechnungen von CDP müssten die Unternehmen ihre Anstrengungen und Investitionen glatt verdoppeln, um das von der EU ausgegebene Klimaziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Das sieht die Umweltorganisation Urgewalt ähnlich.
Also wir brauchen wirklich in einer ganz anderen Dimension Taten und Handeln,
sagt Urgewaltsprecher Moritz Schröder-Terre. Dabei sieht er vor allem auch die Finanzindustrie in der Pflicht, in dieser Richtung ihre Gelder, Kredite und Investitionen zu lenken.
Diese schönen großen Worte für das Klima, das reicht einfach nicht mehr. Öle, Kohle und Gas ist nichts mehr, mit dem man heutzutage Geld verdienen sollte, denn das sind Geschäfte der Vergangenheit und nicht der Zukunft.
Die Unternehmen stehen zunehmend unter Druck. So hatte der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, Larry Fink, zu Beginn des Jahres angekündigt, dass Konzerne, die den Klimaschutz nicht ernst nehmen, mit Misstrauen und Kapitalentzug rechnen müssten. Allerdings, so kritisiert Moritz Schröder-Terre, sei BlackRock in dieser Hinsicht nicht konsequent genug.
Das hört sich ganz schön an. Gleichzeitig sehen wir auch, dass diese neue Richtlinie von BlackRock weniger als 20% der Kohleindustrie betrifft. Und das heißt, viele Teile der Kohleindustrie bleiben weiter investierbar für BlackRock. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und da liegt dann das Greenwashing sehr nahe. Und was wir wirklich brauchen, sind konsequente Taten, gerade von großen Playern wie BlackRock.
Dass Investoren auch das Interesse an Nachhaltigkeit haben, liegt auf der Hand. Denn sie wollen am Ende eine Rendite einstreichen und die steht in einigen Branchen in Frage. Als Beispiel nannte der Chef der Ethikbank GLS, Thomas Jorberg, kürzlich das neue Steinkohlekraftwerk Datteln 4 am Dortmund-Ems-Kanal.
Und das ist ein sogenanntes Stranded Asset, also ein Investitionswert, ein finanzierter Investitionswert, der von heute auf morgen null wert sein wird.
Doch nicht nur von Investoren kommt Druck auf die Unternehmen. Vor allem junge Klimaaktivisten wie die Fridays for Future-Bewegung erhöhen den Druck auf Unternehmen, sich nachhaltiger zu entwickeln. Das musste Siemens kürzlich erfahren. Dessen Chef Joe Kaeser schlug lauter Protest entgegen, weil er am Verkauf einer Signalanlage für eine umstrittene Kohlemine in Australien festgehalten hat. Jedenfalls bescheinigen die Studienautoren von CDP, dass einige der fast 900 untersuchten europäischen Börsenunternehmen die anstehenden Umstellungen ernst nehmen. Auf alle anderen kommt nach Meinung von Moritz Schröder-Terre noch einiges an Arbeit zu.
Das Wichtigste überhaupt ist natürlich, dass die Unternehmen, die solche Aussagen tätigen, erstmal in ihrem Kerngeschäft gucken, dass CO2 tatsächlich eingespart wird. Gerade wenn es um Aussagen von Konzernen wie RWE geht, die ja auch angeblich CO2-frei werden sollen, aber erst 2038 das letzte Kohlekraftwerk schließen wollen, da fragen wir uns dann schon, wie soll das funktionieren? Also das sind wirklich Aussagen, die in aller Regel mit Vorsicht zu genießen sind und wo man dann im Detail gucken muss, wie ernst das wirklich genommen werden kann.
Der Sprecher von Urgewalt im Beitrag von Mischa Erhardt über Unternehmen und der Klimaschutz. Und nun kommen wir noch zum Blick auf den Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio. Frau Holz, gestern gab es ja einen deutlichen Rücksetzer beim deutschen Aktienindex, einen Rückgang um etwas mehr als 4%. Das haben wir in dieser Größenordnung auch nicht alle Tage. Und heute, wie verlief der Handelstag und was bestimmte ihn?
Also Herr Hetzke, es gibt nur ein Thema hier, das Coronavirus, und das hat auch heute für einen kräftigen Rücksetzer gesorgt, obwohl es zunächst nach einer Erholung aussah. Das war aber schnell wieder passé, denn mit jeder Meldung über eine weitere Verbreitung dieses Virus stieg hier die Nervosität. Der DAX gibt kurz vor Handelsende 1,8% nach, fällt auf 12.800 Punkte. Wie sich die Stimmung weiterentwickelt, hängt davon ab, ob und wann man diese Epidemie stoppen kann im Falle einer weltweiten Pandemie. Und damit verbunden einer globalen Rezession macht die DZ-Bank eine dramatische Rechnung für den deutschen Aktienmarkt auf. Ja, dann könnte der besonders von Exportunternehmen abhängige wichtigste deutsche Aktienindex um 30% abstürzen. Das ist eine Worst-Case-Prognose.
Die Entwicklung heute in Deutschland deckt sie sich mit der internationalen Lage. Ich denke da vor allem an die Situation in Italien.
Ja, absolut. Auch in Italien gibt es Minuszeichen an der Börse, aber nicht ganz so stark wie in Frankfurt. An der Wall Street standen die Zeichen zu Beginn auch auf Erholung. Die Aktien dort legten zu, aber Dow Jones und die Nasdaq sind ebenfalls kräftig ins Minus gerutscht, geben über 1% nach.
Stark gefragt waren gestern bei der Geldanlage Anlageformen, die als sicher gelten, wie deutsche Staatsanleihen, aber auch Gold, das einigen ja als sicherer Hafen gilt. Hat sich das angesichts der Lage heute fortgesetzt?
Also bei Gold nicht. Gold hat einiges an Glanz eingebüßt. Die Feinunze verbilligt sich um 21 Dollar, notiert bei 1650 Dollar. Aber bei deutschen Staatsanleihen gab es weitere Kursgewinne. Die Umlaufrendite fiel um einen Basispunkt auf minus 0,49%.
Und gab es nennenswerte Bewegungen auf dem Devisenmarkt?
Die gibt es. Der Euro legt zu. Der Euro steigt auf knapp 1,09 Dollar.
Kommen wir noch zum Blick auf Einzelwerte beim Handel mit Aktien. Beim Blick auf die Anzeigetafel fallen unter den DAX-Werten zwei Werte auf. Ganz deutlich Infineon, aber auch Adidas. Gibt es da einen speziellen Grund?
Also das sind zwei Lichtblicke unter den ganzen Verlierern im DAX. Beide Unternehmen gehörten in den vergangenen Tagen mit zu den größten Verlierern. Adidas leidet ja auch besonders stark unter dem Coronavirus. Das China-Geschäft ist nahezu eingebrochen. Also die Kursgewinne sind daher nur eine moderate Gegenbewegung.
Und mit zu den Tagesverlierern gehört der Autozulieferer Continental. Warum?
Das liegt an negativen Branchennachrichten. Der Autozulieferer Leoni, der sich auf Kabel und Bordnetze spezialisiert hat, hat einen operativen Verlust von 384 Millionen Euro gemeldet, deutlich mehr als erwartet. Ein Grund dafür ist die schwache Autokonjunktur und jetzt fürchtet man weitere negative Überraschungen.
Dorothee Holz fasste uns den Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Meine Kollegin Karin Fischer begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Reaktionen auf das Weinstein-Urteil aus Hollywood. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günther Hetzke.